herzlich willkommen zur 153. Folge von Trash Talk Patriots. Heute ein bisschen besonders, weil wir kurze Woche haben und schon das Thursday Night Football Spiel gegen die Steelers. Machen wir Recap Chargers und Preview Steelers in einem. Und mit mir am Start jetzt erstmal für den Recap unser Justin. Grüß dich.
Hi Marcel, schön mal wieder mit dir aufzunehmen. Freue mich schon aufs Recap.
Ja, wirklich, die Freude steht uns beiden ins Gesicht geschrieben, glaube ich, nach dem wirklich fulminanten Spiel gestern.
Fußballspiel war das doch, ein klassisches Fußballspiel.
Ja, genau. Ja, richtig, das war jetzt so Bundesligist gegen Regionalligist DFB-Pokal. So könnte das Ergebnis ausgehen.
Genau.
Also ganz kurz die harten Fakten. Wir haben gegen die Chargers 0-6 verloren. Stehen jetzt 2-10. Das zu den harten Fakten. Und vielleicht die erste Frage an dich, Justin. Du hast es ja, glaube ich, live geschaut. Wie waren so deine Gedanken und Reaktionen während dem Spiel?
Also, mich hat das ganze Spiel über beschäftigt, als dann ja schon 3-0, dann 6-0. Und ich mich die ganze Zeit beschäftigt einfach, dass wir wirklich es nicht hinbekommen haben, einen Touchdown zu erzielen. Weil wie oft kommt es wirklich vor, dass ein Team komplett ohne Punkte aus so einem Spiel geht? Also ich meine, wir hatten ja teilweise wirklich funktionale Drives, wo wir dann auch gleich darauf zukommen werden. Aber das ist ja schon krass, dass wir einfach mit 0 Punkten rausgegangen sind. Positiv zu sehen ist aber, dass wir aber auch halt nur 6 Punkte zugelassen haben. Das muss ich wieder die ganze Zeit dann auch sagen. Dass wir Justin Herbert, und klar, das ist auch nicht die beste Offense bei den Chargers, trotzdem, dass wir die so limitieren konnten, dass wir nur 6 Punkte zugelassen haben. In jedem, wenn du ein bisschen funktionale Offense hast und mit jedem anderen Team, könntest du damit echt noch viel reißen, weil wir ja über die Saison hinweg defensiv ja uns immer im Spiel halten. Also das fand ich schon sehr, sehr krass.
Definitiv. Da gehen wir gleich auch noch ein bisschen näher drauf ein. Ich habe mal noch eine News und dann noch 2-3 Facts. Die eine News wäre beispielsweise, dass Stevenson mit einer Knöchelverletzung raus ist, mitten im Spiel. Wie lange er ausfallen wird, ist noch ungewiss. Da müssen wir jetzt abwarten, was ja vielleicht heute, gegebenenfalls die nächsten Tage, bekannt gegeben wird. Natürlich ein großes Problem. Also er war jetzt mehr oder weniger in der Offense noch so der einzig Überbliebene, der ein paar Splash-Plays an den Tag legen konnte. Der fällt jetzt auch noch aus, nachdem wir schon 20.000 Receiver verloren haben. Gut, Devante Parker, der wäre vielleicht noch ein Thema. Der sah ja jetzt zum zweiten Spiel in Folge, würde ich sagen, gar nicht mal so schlecht aus. Aber mal zu ein paar Fun Facts. Wir sind das erste Team seit 1938, das 10 oder weniger Punkte in 3 aufeinanderfolgenden Spielen zulässt, was ja wirklich wenig ist, 10 Punkte.
Ja, ja.
Und trotzdem alle 3 Spiele auch verliert. Also das können wir schon mal einen schönen Haken dran machen. Dann haben wir generell diese Saison einen 1-3 Rekord, wenn wir 10 oder weniger Punkte zulassen. Was denkst du, Justin, Rest der NFL, wie sieht's da aus mit 10 oder weniger zugelassenen Punkten?
Das
kann man nicht schätzen, ich sag's dir einfach.
Das kann man jetzt schätzen.
53-0.
It's real talk, wirklich.
Real talk, ja.
Ach du
Heilige. Also, jedes Spiel in dieser Saison, wenn es eine Defense geschafft hat, nur 10 oder weniger Punkte zuzulassen, wurde jedes Spiel gewonnen, außer die 3 Spiele, also die letzten 3 Spiele von uns. Ja. 10 Punkte, 10 Punkte und jetzt 0 Punkte und alle 3 verloren.
Okay. Gut, dass du mit dem Fun-Fact jetzt nicht gesagt hattest vor der Aufnahme, weil jetzt hast du mich ja richtig kalt erwischt. Das ist mir richtig geschockt. Das ist ja mal was für ein krasser
Set. Ihr müsstet Justins Gesicht sehen, der ist hier fast vom Stuhl gefallen.
Also wirklich?
Fast schon wieder sein Glas umgekippt, das ist im Pre-Talk schon passiert. Es geht noch weiter, Justin.
Oh Gott.
Thema wenigste Punkte erlaubt. Seit Woche 9 sind wir auf Platz 1 mit gerade mal 46 Punkten. Also wir haben in den letzten 4 Wochen die wenigsten Punkte zugelassen, stehen aber natürlich 0-4. Die nächsten 4 Teams in dieser Liste mit wenigsten Punkte erlaubt stehen 4-0, 3-1, 3-1 und 4-0. Also das grätscht natürlich auch wieder rein und zeigt ja wieder, wo das Problem liegt. Und das Problem liegt definitiv nicht in der Defense. Außerdem zum ersten Mal in der Geschichte der Patriots, dass wir zweimal innerhalb einer Saison zu Hause mit 0 Punkten verloren haben, also einen Shutout bekommen haben. War übrigens auch das Spiel mit den wenigsten Punkten in der NFL seit 2018. Also die letzten 5 Jahre gab es auch kein Spiel, was weniger als diese 6 Punkte gesehen hat. Und, das ist jetzt ein anderer Fakt, aber ein wirklich schon trauriger, nur rund 60% Stadionauslastung. beim Kickoff. Also 40% vom Stadion waren leer. Ich habe da auch zwei, drei Bilder gesehen. Das war
5 Euro brutal. Das Ticket oder 5 Dollar das Ticket habe ich dann gesehen.
Echt?
Also krass. Auf Twitter ist das irgendwo gelandet. Und dann dachte ich so, ah, das kann ja nicht sein. Also das ist aber, als wie du gerade sagst, das Stadion war wirklich nicht voll. Krass. Also die Stats sind hart. Also du musst dir das mal vorstellen. Selbst wenn wir eine mittelmäßige Offense hätten.
Ja, sagen wir mal, wir wären Platz 20 in der Offense.
Platz 20, wir können ein bisschen den Ball verteilen, funktionales Rushing Game und machen unsere 20 Punkte pro Spiel irgendwie. Wir kriegen irgendwie 3 Touchdowns oder 2 Touchdowns und ein paar Field Goals hin. Dann wären wir irgendwo im Liga-Mittelfeld. Klar, wir wären jetzt kein Playoff-Content, obwohl die AFC ist relativ eng. Keine Ahnung, wir würden auf jeden Fall jetzt noch um die Playoffs mitspielen und
ja, wir wären auf jeden Fall noch in der Hand, ja.
Ja.
Ja, verrückt. Aber Justin, dann gehen wir vielleicht mal ein bisschen tiefer rein. Ich muss ja gestehen, ich habe das Spiel gestern nicht live geschaut, obwohl es ja mit 19 Uhr eine gute Uhrzeit war. Habe dann ausnahmsweise mal geschwänzt. Fast schon weiser Voraussicht, muss man sagen. Habe mir dann heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit die 40-Minuten-Zusammenfassung gegeben. Das hat auch ein Stück weit gereicht, auch wenn ich es nur gehört und dann nicht gesehen habe. Ich habe jetzt nicht beim Autofahren dauerhaft auf den Bildschirm gestarrt. Aber nichtsdestotrotz würde ich dir gern das Feld überlassen. Wir gehen heute, eben weil wir ja auch diese Doppelfolge haben, nicht Schritt für Schritt durch, mal ein paar Key Facts zu einzelnen Spielern und zum Spiel selbst. Hau gern mal ein paar Sachen raus.
Ich würde sagen, angefangen tun wir mit der wichtigsten Position im Football. Wir fangen mit dem Quarterback an. Es war ja die Woche über bis zum Spiel ja eigentlich auch wieder nicht klar, ja, wer startet jetzt? Erst ja Samstags wurde es ja irgendwie so relativ klar, okay, Seppi wird wohl starten. War jetzt aber auch an der Zeit, jetzt nicht, wie gesagt, nichts gegen Mac Jones, aber es ist vielleicht mal schlecht, wenn er jetzt mal einfach aus diesem Mittelpunkt rausgeholt wird und erstmal halt einfach mal selber zur Ruhe findet und jemand anderes jetzt mal startet, weil immer wieder dieses Reinwerfen und dann wieder benchen, hat ja keinen Sinn. Dann
genau, also entweder lässt du ihn dauerhaft spielen, egal wie es steht,
oder du
lässt es halt bleiben. Ja, aber nicht diese komischen Vierlefanz der letzten Wochen.
Reden wir über Seppi. 13 von 26 angebrachten Bällen für 141 Yards. Kein Touchdown, keine Int. 5-mal wurde er gesackt. Ja, das ist auch schon wieder krass. Gut, mit
da war Kalil doch auch Mac ein paar Mal am Start, ne?
Ich glaube, 2-mal war Mac. Ich gucke gerade einmal. Kalil Mac hat 2 Sacks und 2 Tackled for Loss und 2 QB-Hits noch.
Also ich fand das ganz, ganz witzig, so beim Hören. Wie gesagt, es war ja mehr Hören als Sehen heute Morgen. Und dann hörst du halt so, wie der amerikanische Kommentator sagt, ja, jetzt mal on the fly übersetzt, dass Mac durchkommt und Bailey Seppi sackt. Und ich stelle mir dann bildlich vor, wie Mac Jones, weil er wütend ist, dass Bailey seinen Platz genommen hat, da durchstürmt und ihn umsackt.
Oh, das wäre ein Bild für die Götter, muss ich sagen. Also das wäre bestimmt ein geiles Bild.
Ja, mit Sicherheit. Die Zwillinge.
Ja, ich habe mal was für ein cooles Meme. Bailey Seppi ist der Schauspieler, der Mac Jones in einer Verfilmung über die Patriots spielen würde.
Genau.
Ja, ich fange mal mit den positiven Sachen an. Also ich fand Bailey Seppis Pocket-Verhalten nicht schlecht. Das, was wir auch in der Gruppe drüber gesprochen haben und was mich bei Mac Jones manchmal ein bisschen gestört hat, ist, er ist sehr, sehr schnell down gegangen, weil man sieht ja halt einfach, es mangelt ihm ja auch einfach an Mobilität. Ich will jetzt nicht sagen, Bailey Seppi ist mobiler, groß, aber er hat so eine kleine sneaky Athletic, würde ich das jetzt nennen. Also er ist so wie ein Matt Ryan oder ein Ryan Tannehill, so überraschenderweise kann er dann doch mal noch ein gutes First Down laufen, so wo du denkst, so, oh, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Er ist jetzt kein Dual-Threat, aber auf jeden Fall beweglicher als ein Mac Jones beispielsweise.
Er kann sich mal noch retten mit seinen Beinen, sagen wir mal so. Und innerhalb der Pocket, das hat er auch gut gemacht. Ich fand, er hat kaum, ich glaube, es waren nur 1 oder 2 Würfe dabei, wo ich mir sage, so, die sind richtig gefährlich. Klar, er hat viel auf Safety gespielt, hat viel auch den Sack dann genommen, wo man dann sagt, okay, ja, deswegen waren es ja auch einfach 5 Sacks. Er hat auch einfach dann gesagt, ich werfe jetzt nicht in Traffic, sondern ich sage, okay, ich nehme den Sack, was ja an sich nicht Schlechtes ist, deswegen positiv. Wie gesagt, ein paar gute Scrambles, dann halt 1, 2, 3 Würfe waren es, die halt off-Target waren, wo die in den Rücken gehen. die aber trotzdem noch nah genug an den Mann waren, wo ich sage, man hätte ihn catchen können. Aber es war halt eine, ich würde sagen, für Bailey Zappi eine solide Leistung. Also immer noch unterdurchschnittlich, würde ich jetzt behaupten, weil wir halt auch immer noch 0 Punkte gemacht haben. Aber in dem Zusammenspiel mit dem Rushing Game war ich am Anfang, ich sag mal so, okay, Bailey Zappi muss auch mal reinkommen im Spiel erst. Rushing Game hat eigentlich gut funktioniert mit Stevenson und Elliott. Deswegen war ich auch eigentlich positiv gestimmt, dass wir schon irgendwie halt einen Touchdown erzielen werden. Gut, Stevenson ja dann leider später verletzt raus. Ezekiel Elliott am Ende mit 52 Yards bei 17 Attempts. Stevenson am Ende mit 39 Yards. Bailey Zappi hat 16 Yards erlaufen gehabt. Da war natürlich, als Stevenson raus war, so ein bisschen natürlich auch unser, dieser, wie du eben gesagt hast, jemand, der mal noch ein bisschen Feuer in der Offense gezeigt hatte, einfach weg.
Da vielleicht ganz kurz, wenn wir jetzt über die Running Backs sprechen. Es gab ja einen Fumble von unserer Seite, das war generell der einzige Turnover. Der war ja von Stevenson. War das dann auch das Play, wo er sich verletzt hat?
Genau, das war das Play, wo er sich verletzt hat. Danach musste er leider ja vom Feld.
Also wahrscheinlich auch der Grund, dass er gefumbelt hat, die Verletzung, oder?
Kann sein, ja. Es soll ja, was am Knöchel hast du ja gesagt gehabt. Mhm. Vielleicht auch einfach so aus Schreck des Schmerzes den Ball fallen gelassen dann. Und auf jeden Fall bitter halt, weil wenn man offensiv jemanden aufzählen kann, der irgendwo seine Leistung bringt, dann ist es halt entweder Pop Douglas gewesen, der ja leider jetzt verletzt war. Dann war es Hunter Henry, der regelmäßig noch was geschafft hat. Und Stevenson. Und das ist dann natürlich jetzt ein herber Schlag, wenn der erstmal ausfallen sollte. Kommen wir zur Receiver-Gruppe. Wie gesagt, Pop Douglas war raus. Dann der Booty-Call war raus. Dann war unser bester Receiver Devontae Parker. Ich fand, man hat eine gewisse Connection zwischen ihm und Zappi gesehen.
Ja.
So wirkte es zumindest im Spiel. Als ich mir die Stats nochmal angeguckt habe, war ich ein bisschen schockiert, da bin ich ehrlich. Der hatte 4 Receptions für 64 Yards bei 10 Targets.
Na, ich habe also hier 9 stehen.
Bei 9?
Bei ESPN,
ja. Ah, okay, aber ich bin bei Football irgendwas, so eine, auch so eine Zweit-App. Mhm. Deswegen aber trotzdem 4 von 9 ist ja genau so ein, auch nicht gerade überragend. Ist trotzdem
weniger als 50%.
Genau, da sieht man aber auch einfach, dass Zappi dann teilweise auch einfach off-Target war und halt die Bälle nicht angebracht hat. Und ansonsten,
also die würde ich nicht Parker zuschieben in den meisten Fällen.
Nee. War auch, wie gesagt, außer der eine, der ein bisschen in den Rücken geworfen war, den man hätte fangen können an Parker. Aber das ist ein Ball, der Rest würde ich einfach, wie gesagt, Zappi eher zuschreiben. Und dann unser zweiter bester Receiver war Ezekiel Elliott mit 40 Yards. Und dann kommt Hunter Henry mit 15 Yards. Und dann Juju Smith mit 11, Rager mit 11.
Und jeweils bei einer Reception, die zwei.
Ja, genau. Das ist schon schwach. Das ist gut. Wir reden ja jetzt hier nicht von der offensiven Meisterleistung, weil wir haben 0 Punkte erzielt. Kommen wir zur Defense. Ich meine,
kurz würde ich noch gerne eingrätschen. Wir hatten letzte Woche, Frank und ich, schon ein bisschen über ihn gesprochen. Ja. Unser Receiver im zweiten Jahr, Thornton, der hat ja auch auf dem Platz gestanden. Der hat auch ein Target bekommen. Das war auch ein sehr langes Ding, den er leider nicht gefangen hat. Und der muss definitiv auch auf Thornton gehen. Da hätte er sich mal zeigen können. Trotzdem hatte er ja, ich glaube, das haben wir noch nicht angesprochen, ein wirklich gutes Play. Und das war ein Run für 39 Yards. Da hat er echt mal geglänzt, hat auch ein, zwei Verteidiger links liegen gelassen. Da hat man auch gesehen, was er mit der Schnelligkeit machen kann, wenn er mal den Ball in der Hand hat. Sein Problem eben, er wird nicht oft getargetet und wenn, sieht er dann nicht so gut aus. Ich habe bei Evan Lazar auf Twitter mal ein bisschen noch reingeschaut, kurz vor der Aufnahme. Der hat Thornton auch mal ein bisschen unter die Lupe genommen. Also es gab schon sehr viele Routes, die er auch wirklich gut gelaufen ist, wo er dann auch mal ein bisschen Separation kreiert hat. Das ist genau das, was wir uns von unseren Receivern erhoffen und selten sehen diese Saison. Das hat er schon hier und da mal geschafft, aber da hat es dann an Zappi gefehlt, dass der Ball zu ihm kam oder dass er überhaupt genug Zeit hatte, um den Ball dahin zu bringen. Aber trotzdem, es reiht sich weiter ein. Sehr, sehr blasser Spieler bisher bei uns.
Ja, ich glaube, das Problem ist einfach, wie du es gerade gesagt hast, dass einfach viel am Zappi in der Hinsicht hängt oder einfach jetzt am Quarterback. Dass er dann auch insgesamt damit hängt. Ich meine, Zappi wurde jetzt 5-mal gesackt, die O-Line ist schwach. Wenn der Receiver zwar Separation kreiert, ist der Quarterback zu dem Zeitpunkt ja auch meistens halt einfach unter so einem krassen Druck, dass er ja dann nicht den Ball anbringen könnte, auch wenn er die Zeit hätte. Ich denke, Das ist ein Zusammenspiel von vielen Sachen. Was mich ein bisschen positiv stimmt, weil du gerade gesagt hast, es ist unser zweites Jahr ist das ja jetzt gewesen. Wir haben noch, er hat noch ein oder zwei Jahre ja Rookie-Vertrag und dann könnte er ja nächstes Jahr, wenn die Offense sich neu aufstellen sollte, mit Quarterback, O-Line oder das, was die Coaches sich einfallen lassen werden, hätte er ja trotzdem noch die Chance, sich nochmal zu empfehlen. Weil er ist noch ein junger Receiver, der sich noch entwickeln kann. Und ich sag mal so, ich finde seine Schnelligkeit ist halt schon mal noch, ist immer noch ein Tool, was man benutzen kann, wie du mit diesem 39-Yard-Run halt siehst. Kommen wir mal nochmal dann kurz zum offensiven System. Du siehst, dass so ein, sagen, es war ja kein Trickplay, aber das war ja eine Real Route hinten herum. Der Ball wurde angetäuscht übergeben an den Running Back und wurde dann ja an Thornton rübergegeben, dass der halt über die Außen laufen kann.
Gutes Motion Play, ja.
Genau, gutes Motion Play. Und das war jetzt ein Play, ist offensiv, gut gecallt, gut geschemt und vor allem wurde es ja so entwickelt, um unsere schlechte O-Line ja zu kaschieren. Du musst ein bisschen tricksen und die O-Line sozusagen aus dem Fokus holen, weil die ganze Defense und die O-Line ja auf die rechte Seite geht und dass die linke Seite frei wird. Und warum verändert man nicht das offensive System so weit? Weil man kann auch für den Quarterback in der Hinsicht halt viele Räume schaffen, indem du halt mit Rollouts arbeitest oder solche Sachen, um die O-Line zu entlasten. Der Quarterback ist in Bewegung. Benny Seppi ist zum Beispiel, würde ich jetzt mal behaupten, so ähnlich athletisch wie ein Brock Purdy. Und wenn man mal die 49ers sich anguckt, Purdy rollt ja nach rechts raus, rollt nach links raus. Und die O-Line muss gar nicht so viel machen. Natürlich haben die 49ers nochmal eine bessere O-Line als wir. Aber es wird auch viel Platz für Purdy halt generiert. Durch Calls, durch Plays, indem man ihm einfache Reads auch direkt gibt. Und ich finde, wir kriegen ja selbst nicht hin, ich meine, dein Lieblingsplay, der Screen funktioniert nicht, weil die immer wieder den gleichen Screen werfen.
Ja.
Oder wir laufen immer einen Draw. Ich habe im Broadcasting während dem Spiel gehört, da haben die beiden Kommentatoren sich drüber lustig gemacht, haben sie gesagt, so, okay, die Patriots haben noch 40 Sekunden, um mit zwei Timeouts in der ersten Hälfte, Second Quarter, um von der eigenen 25 mindestens in Field Goal Range zu kommen. Und dann hat, ich weiß nicht, wer es war, gesagt, ja, okay, jetzt kommt entweder ein Draw oder ein Screen. Weil was anderes spielen die Patriots halt nicht. Das stimmt auch. Wir machen entweder einen Late Handoff über die Mitte, sodass einer von unseren Running Backs halt voll in den Pulk reinläuft. Mhm. Oder wir werfen einen Screen. Und dann kommt halt mal so ein gut geschemtes Play, wie ich es auch sagen muss, zum Beispiel, wo wir gegen die Bills gespielt haben, ja auch gesehen haben. Das war ein perfekt aufgezogenes Kurzpassspiel mit vielen Motion Plays und alles. Aber keiner kam auf die Idee zu sagen so, Das ist die Taktik, die wir anwenden sollten. Nee, wir machen wieder Draws, wir machen wieder Screens und mit diesen First Down und Second Down Runs bringen wir jedes Mal, ob Seppi oder Jones oder egal wer da stehen würde, in lange Third Down Situationen. Und dann haben wir halt aber nicht die Qualität auf Quarterback, die dann aus diesen Third Down Situationen immer wieder First Downs produziert. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das
ja, gehe ich voll mit.
Das ist schon irgendwo frustrierend ja auch und sagen wir so mal, ich persönlich habe mich so ein bisschen einfach damit abgefunden. Ich meine, wir reden seit Wochen ja immer wieder über die gleichen Probleme. Aber es ist halt, weil man, wenn man dann so ein Play sieht, weil perfekt, wie gesagt, perfekter Call bei Thornton, und dann hast du halt so einen Skill-Player, der das kann. Und dann nutzt du ihn halt nicht. Mhm. Weil, auch wenn er vielleicht Probleme hat mit dem Catchen oder mit Separation kreieren, schaut dir einen Deebo Samuel an, anderer Receiver-Typ, natürlich andere Qualität, aber der wird ja auch viel aus dem Backfield oder so mal eingesetzt. Dann nutzt Thornton doch mal aus dem Backfield.
Mhm.
Mal irgendwas Spannendes zu kreieren. Aber nee, es ist dann entweder wieder der schlechte Screen, das ist ein Draw über Stevenson oder Elliott. Und dann kommt halt einmal ein Play, wo du dir denkst, boah, 40 Yards, krass. Und dann wird ja trotzdem nichts draus.
Ja, das kommt dann noch dazu. Am Ende waren es ja doch wieder 0 Punkte. Aber ja. Justin, geh doch gern mal dann rüber in die Defense.
Kommen wir zu Defense. Defense, ja, ich meine, wie viele NFL-Teams würden sich so einer Defense die Finger lecken, die 6 Punkte zulässt? Du hast gerade gesagt, in den letzten 3-4 Spielen waren wir die Defense, die am wenigsten Punkte zugelassen hat. Also korrekt, ja. Uns fehlt ein Judon, wir haben keinerlei Pass-Rush, wir haben in diesem Spiel keinen Sack generiert. Uns fehlt unser bester Cornerback, wir sind auch immer, wir haben Cornerbacks entlassen diese Saison, wir waren verletzt. Dann unsere Line, unsere Interior Defense Line ist ja natürlich stabil. Der Run wird sowieso komplett unterdrückt. Ich meine, Eckler hat 18 Yards erlaufen. Und das muss man auch erstmal schaffen, dass ein Austin Eckler 18 Yards nur erläuft. Dazu kommen halt mehrere Tackles for Loss dieses Spiel. Ich meine, Uche hatte einen, das war schon auch sehr stark gespielt. Wie gesagt, keinerlei Sex. Und trotzdem halten wir eine Chargers-Offense, die nicht rund läuft. Trotzdem, die einen Keenan Allen hat, die einen Quentin Johnson, der zwar auch ein bisschen underperformed hat. Und einen Justin Herbert hat einfach bei 6 Punkten. Das ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ich meine, wir haben 2 Field Goals zugelassen. Der beste offensive Mann auf diesem Feld war der Kicker von den Chargers. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Peppers hat gut gespielt. Ich muss sagen, da zeigt mir das halt vielleicht, Peppers auch ein Spieler für die Zukunft weiterhin wäre. Er hat, ich glaube, er war das, im Lockerroom nach dem Spiel gesagt, wurde er gefragt, hat die Defense heute genug gemacht? Hat er gesagt, nee, wir haben ja noch 6 Punkte zugelassen, also haben wir nicht genug gemacht. Und das zeigt mir halt auch wieder, dass er ein Leader im Lockerroom ist. Und so sollte es halt auch weitergehen. Und auf diesen Spielern, die hier mit einem Dagger, ein Tawai, ein Uche, bin ich mir nicht sicher, aber ein Barmore und all die Jungs reißen sich halt wirklich den Arsch auf, kann man nicht anders sagen, um der Offense trotz ihrer Qualität jede Woche eine Chance geben zu gewinnen. Und was die Offense zahlt, ihnen halt nicht zurück. Ihre Leistung, ihren Einsatz. Ich meine, du hast hauptsächlich gehört, was ist denn deine Meinung zu unserer Defense?
Ja, ich denke, bei unserer Defense, und da reden wir ja auch die letzten Wochen schon sehr viel drüber, du hast gesagt, die Größennamen fehlen noch. Wenn du es schaffst, gegnerische Offenses, und ja, die Chargers sind jetzt nicht die allerbeste Offense, wir hatten gegen die Colts gespielt, die sahen jetzt auch nicht rosig aus, die spielen jetzt aber doch mit einem Rookie-Headcoach gar nicht mal so schlechten Football overall, und das, obwohl Richardson fehlt. Und trotzdem, ja, schaffen wir es, all diese Teams bei wenig Punkten zu halten, da muss ja irgendwas stimmen und da muss ja irgendwas passen. Und ja, wie gesagt, Chargers Offense, gut, schlecht, hin oder her, es ist am Ende des Tages ein, ich würde mal behaupten, Top 5 Quarterback, der mit einem Keenan Allen Woche um Woche ja dreistellig Yards allein mit diesem einen Spieler hinbekommt. Und den dann so zu limitieren, das ist eine Top-Sache. Und du sagst auch Eckler, der ist jetzt auch kein Lauch, wobei unser Gast ja gesagt hat, nach der Verletzung, die er Anfang der Saison hatte, sieht er echt nicht mehr gut aus und er sieht nicht rund aus und er sieht ein bisschen wie ein alter Knacker aus, das sah er auch gestern. Nichtsdestotrotz, um das Spiel rund zu machen ein Stück weit, die einzige Chance, die wir gehabt hätten, um das Spiel zu gewinnen, wäre die gegnerische Offense gewesen. Nämlich mit irgendeinem schlechten Wurf, der in eine Pick 6 endet. Also ich glaube, selbst wenn wir es geschafft hätten, Herbert irgendwie einen Sack-Fumble an der 5 zu geben, dann hätten wir den Kick noch verkackt oder sonst irgendwas. Ja, also es sah nichts danach aus, dass wir auch irgendwie auf irgendeine Art und Weise hier Punkte aufs Board bringen könnten. Außer die Defense hätte es halt gemacht über einen Pick 6 oder sonst irgendwas. Also das allein sagt eigentlich schon, wo die Probleme liegen und wo wir jetzt definitiv, und damit schlagen wir wieder den Bogen zur kommenden Saison, wo wir im Draft, in der Free Agency, wo auch immer, echt Kohle reinstecken müssen, Picks reinstecken müssen. Wir haben jetzt jahrelang immer die Defense zuerst adressiert. Frank hat es kürzlich, ich denke, auch im Podcast gesagt und nicht in einem privaten Gespräch. Wir hatten die Möglichkeit, mit einem relativ mittelfrühen Pick, sage ich mal, jetzt im letzten Draft, irgendwas in der Offense zu machen. Es wäre noch Tackle auf Board gewesen, es wären noch alle Right Receiver auf dem Board gewesen. Ja, Safe Flowers ging ja immer mal wieder rum. Natürlich musst du ein Stück weit, wenn er so weit fällt, einen Gonzalez nehmen. Er scheint ja, so sah es zumindest jetzt in den ersten Wochen, wo er noch fit war, aus, auch wirklich einzuschlagen und ein guter Pick gewesen zu sein. Aber irgendwann musst du mal über all dem stehen und sagen, ich pfeife da mal ein Stück weit auf den wirklichen Value von einem einzelnen Spieler und ich muss das adressieren, wo bei mir die Probleme liegen. Und das ist überall in der Offense. Und das müssen wir angehen, denn die Defense, und das hat sie gestern bewiesen, ist definitiv nicht das Problem.
Ja, man kann ja immer mal wieder was auch für die Defense, auch im Draft oder Free Agency machen. Aber ich finde halt, dass wir vielleicht punktuell ja noch was machen müssten. Man bräuchte vielleicht, wie gesagt, noch einen zweiten Edge gegenüber von Judon, der halt auch Druck auf die auf den Quarterback ausüben kann, weil Judon wird meiste Zeit ja double-teamed. Deswegen sah Uche ja auch die letzten Jahre gar nicht so schlecht aus, weil er halt dadurch das einfache Matchup bekommen hat.
Aber gut, da wir haben ja White geholt. Genau. Da haben wir natürlich die Hoffnung, dass er es noch werden kann.
Natürlich, ist ja auch noch ein Rookie. Hat jetzt leider nicht den Impact gehabt, wo wir uns im ersten Moment ja auch erhofft hatten. Mhm. Aber da stehen die Türen ja noch offen, dass da jetzt auch noch was kommt von ihm. Aber ja, ich denke, mit Nichols habe ich es in der Madness-Folge damals schon gesagt gehabt und ich tue es auf Twitter und überall kund. Wir müssen offensiv was machen. Wir haben heute in der Gruppe drüber gesprochen. Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren, so wie wir jetzt dastehen, nie wieder die Chance bekommen, erstmal so ein, vor allem weil wir dieses Jahr eine gute Quarterback-Klasse haben, so ein Blue-Chip-Talent zu holen, weißt du? So ein Quarterback, der direkt einen Culture-Change vollziehen kann. Ja. Wo du dir sagst direkt so, Caleb Williams, Drake May ist bei uns, das ist das nächste Kapitel. Und ich hoffe nur, dass, wie gesagt, sich die Patriots dort drüber Gedanken machen dann und wir halt und richtig ausloten, wie es halt für die Patriots weitergehen soll, wie es für die Offense weitergehen soll. Ist Bill O'Brien auch überhaupt noch der richtige Mann dafür? Mhm. Weil defensiv bleibe ich dabei, das ist immer noch eines der bestgecoachten defensiven Teams. Nur man muss halt auch offensiv liefern, was man ja jetzt einfach sieht. Man kann zwar hier eine gefühlte Top-5-Defense jede Woche aufs Feld bringen, dass die gegnerischen Offens limitieren, aber trotzdem brauchst du halt auch eine Offense, um Punkte zu erzielen.
Ja.
Und das fehlt halt.
Definitiv.
Kommen wir noch zur letzten Gruppe, die ich noch einmal kurz ansprechen möchte. Kommen wir noch zu den Special-Teamern. Beide Panther waren in dem Spiel, finde ich, die Hauptakteure. Scott von den Chargers und natürlich Behringer bei uns. Und ja, also ich finde, wenn man das so behaupten kann, Behringer war ein guter Pick, sagen wir mal so. Er ist ein starker Panther, er macht seinen Job wirklich gut. Waren ein, zwei dabei, die ein bisschen kurz waren, aber ob das im Endeffekt gleich nicht sogar eine taktische Ansage war, weiß man nicht. Mhm. Die einzigen Punkte waren von dem Kicker der Chargers, Dicker, 2 Field Goals.
Dicker der Kicker.
Ja. Und ja, ich will nur noch eine Sache ansprechen. Ich denke, die letzten Wochen haben wir uns ja oft genug ja auch über unseren Kicker Ryland ja aufgeregt. Ich denke, wir haben ja erstmal einen Kicker fürs Practice Squad erstmal ja jetzt noch verpflichtet. Und man muss betonen, dass wir 2 bis 3 Mal ja schon so weit in der Red Zone waren, um Punkte zu erzielen. Wir uns aber jedes Mal aktiv dazu entschieden haben, das Fourth Down auszuspielen. Mhm. Und ich finde, das spricht natürlich auch einfach für das Vertrauen, was man Ryan mittlerweile gegenüberbringt, weil was war es letzte Woche? Es war von 36-Yard-Field-Goal, was er nicht getroffen hat. Da, und es sind 12 von 18 jetzt in dieser Saison. Das ist schon, ja, ist halt nicht das,
was man sich, nicht gut, nee.
Ja, das ist nicht das, was man sich von einem Kicker erhofft, den man wirklich auch pickt.
Genau.
Weil du investierst Pick für diesen Spieler. Special Teams Picks sind sowieso immer schwierig. Ich bin mir ziemlich sicher, Ryan wäre auch noch durch den Draft fast gegangen, glaube ich. Und wenn nicht, hätten wir Volk einfach behalten können, der ja anscheinend jetzt auch punten kann. Also.
Stimmt, musste er ja auch gestern.
Musste auch gestern. Also, ja. Ich denke, wir haben das Spiel gut zusammengefasst jetzt. Dass man offensiv nichts hat, defensiv eine Top-Defense hat. Und der Rest wird sich zeigen. Hast du noch was zu ergänzen, Marcel, zum Spiel?
Nee, ich denke, das passt soweit. Danke dir, Justin, auch fürs Aufbereiten. Und ich würde vorschlagen, dann gehen wir jetzt rüber in die Preview. So, jetzt haben wir den Sascha vom Steelcast noch mit am Start. Grüß dich.
Hi.
Sascha, schön, dass du am Start bist. An die Zuhörer da draußen, die letztes Jahr schon dabei waren, da hatten wir ja auch ein Matchup gegen die Steelers und da hatten wir auch den Sascha vom Steelcast, aber das war der andere Sascha. Ihr seid ja 2 Saschas, deshalb Sascha, gerne noch 2, 3 Worte zu dir und mach auch gerne nochmal direkt Plattform ein paar Worte zu eurem Podcast.
Ja, gerne. Also, ja, es ist immer ein bisschen witzig, wenn du dann Leute anschreibst, Sascha und Sascha, das glaubt dann irgendwie nie einer, dass das wirklich 2 sind, aber ist tatsächlich so. Ich bin Steelers-Fan jetzt seit 2007, also auch schon ein bisschen länger. Ja, der Steelcast gibt es jetzt seit 3 Jahren. Wir haben insgesamt 106 Folgen bis jetzt veröffentlicht, sind aber auch quasi der offizielle Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Das heißt also, wir haben auch einen Fanclub mit an die 280 Mitgliedern im Moment. Ja, und da gehen Sascha und Sascha einmal die Woche rein in die Themen, auch wenn es vielleicht diese Saison ein oder zweimal sehr weh getan hat, da reinzugehen in die Themen, sagen wir es mal so. Aber ja.
Wem sagst du das?
Ja, ich wollte es mir auch ehrlich gesagt verkneifen, aber ich habe gedacht, nee, ich muss ja irgendwie auch was sagen.
Sagte er und wird doch wieder einen Winning Record am Ende der Saison haben. So wie jedes Jahr, die letzten 15 oder wie viel es denn mittlerweile sind.
Ja, aber das ist natürlich auch ist ja auch ein sehr kontroverses Thema. Ne? Was bringt dir das, wenn du irgendwie immer im Mittelfeld rumdümpelst?
Genau, keiner hat Bock, Middle of the Pack zu sein.
Das ist jetzt übertrieben, aber ja.
Ja, das stimmt. Ganz kurz zu den harten Fakten. Ihr steht 7-5, seid Zweiter in der AFC North, habt aber jetzt das Spiel gestern gegen die Cardinals 24-10 verloren. Zwei, drei Worte zum Spiel gestern. Was lief schief?
Ja, es war durch die Bank weg. Einfach nur schlecht. Also schlecht gespielt, dann fällt dein Starting Quarterback aus, dein Starting Left Guard fällt aus. Man spielt mittlerweile Inside Linebacker Nummer 4 und 5 aus dem Death Chart, weil die ersten 3 sich jetzt alle verletzt haben, beziehungsweise 4 sogar verletzt haben. Dann hast du Fumbles, die du nicht recovern kannst, also kreierst dann irgendwie was, dann produzierst du selber einen unglücklichen Fumble. Ja, und dann spielst du halt auch einfach nicht gut, ne? Klar, die Cardinals sehen nicht gut aus mit 2-10, aber jetzt muss man sagen, die haben halt auch Kyler Murray wieder seit 3 Wochen und der wird halt auch besser. Ne? Also das muss man halt auch fairerweise sagen. Ich will das nicht entschuldigen. Man muss trotzdem, wenn man ein Playoff-Team sein will, die schlagen. Und es war halt einfach schlecht. Es war in allen 3 Phasen schlecht.
Würden wir auch direkt bei dem krassesten Thema für das kommende Spiel, würde ich mal sagen, bleiben. Nämlich, du hast angesprochen, euer Quarterback hat sich verletzt. Pickett ist raus, meinen Infos nach auch heute schon operiert worden. Kam gerade vor einer Stunde oder so rein. Heißt, er wird definitiv ausfallen. Wie lange bleibt noch offen? Donnerstag wird er mit Sicherheit nicht auf dem Platz stehen. Das heißt, spielen wird wohl Trubisky?
Mit Trubisky wird spielen, ja.
Okay, dann bevor wir ins Spiel an sich reingehen, wie schätzt du jetzt aus dem Bauch raus die Chancen von euch noch ein mit einem Mitch Trubisky? Und jetzt sagen wir einfach mal Rest of Season, das sind ja nur noch 5 Spiele. Wie wird das aussehen? Habt ihr da noch Chancen oder wird's eng?
Also es wird mit Sicherheit eng. Natürlich kommt einem da zugute, dass man zum Beispiel die Bengals nochmal spielt, die ja selber mit Browning jetzt nicht unbedingt einen Quarterback haben, der die Welt verändert, sagen wir mal so.
Generell, das hast du schön gesagt.
Ja, generell die AFC North ist ja dieses Jahr, was Starting Quarterbacks betrifft, gebeutelt. Deshaun Watson ausgefallen, Joe Burrow ausgefallen und jetzt auch noch Kenny Pickett wahrscheinlich bis Spieltag 18. Man geht aktuell, stand jetzt davon aus, dass er vielleicht an Spieltag 18 wieder gegen die Ravens auflaufen kann. Aber ja, Mitch Trubisky, boah, ich bin kein Mitch-Believer. Also ich bin tatsächlich jemand, der sagt, ja, er kann ein guter Backup sein, aber der guckt sich halt seine Receiver auch tot, ne? Also du weißt von Anfang an, der bleibt halt bei seinem ersten Read hängen, guckt den bis ins Seiten aus, wenn es sein muss, und dann wirft er den Ball trotzdem noch in die Arme von irgendeinem Defender. Boah, schwierig, also wirklich.
Ich kenne ihn ja ich habe ihn ja bei North Carolina damals schon verfolgt gehabt, war damals schon sehr, sehr skeptisch bei ihm. Ein Jahr gut gespielt und dann soll er der First Quarterback sein im Draft. Dann gut, was man ihm zugutestehen muss, er ist der letzte Bears-Quarterback, der die Bears in die Playoffs geführt hat. Das ist ein sehr krasser Stat, wenn man drüber nachdenkt, dass man eigentlich Justin Fields über Mitch Trubisky ersetzen würde. Aber die Bears machen wir jetzt nicht auf. das war, glaube ich, ein zu krasses Thema.
Du, ich danke Ihnen immer noch für den ersten Pick in der 2. Runde letztes Jahr, weil das war ganz angenehm.
Oh, das kann ich verstehen. Ja. Und ich sehe es halt auch so, also Pickett jetzt zu verlieren in der letzten heißen Phase der Saison ist natürlich ein herber Verlust. Die Frage ist halt wirklich, wie viel hat Trubisky im Tank, sagen wir so, wie ich würde immer rangehen, wie wenig falsch kann er machen, dass diese Offense irgendwas hinkriegt. Mit Najee Harris und Warren habt ihr ja mindestens zwei okaye bis überdurchschnittliche Running Backs, würde ich jetzt behaupten. Warren ist mir diese Saison, habe ich das erste Mal richtig aufgefallen. Der spielt ja eigentlich eine recht gute Saison. Ich denke, viel kann man da auch nicht machen. Ich meine, selbst wenn du Trubisky nicht aufstellst und Mason Rudolph dahin stellst, ich denke, Mason Rudolph wär genauso keine Verbesserung. Deswegen einfach hoffen, dass Trubisky am wenigsten falsch macht und einfache Plays nimmt, würde ich jetzt behaupten, oder?
Ja, davon gehe ich auch aus. Aber das Problem ist halt, du spielst halt immer noch mit dem Playbook von Matt Canada. Das ist halt, dann ist es halt mit leichten Spielzügen relativ schwierig, weil ich weiß nicht, was der Mann gemacht hat, aber das Playbook sieht miserabel aus. Sullivan und Faulkner, die quasi die Interims-Offensive-Coordinator gerade sind, versuchen, glaube ich, da einiges wieder ins rechte Licht zu rücken. Aber Fakt ist, es ist halt echt, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ein richtig beschissenes Matchup am Donnerstag. Das muss man halt einfach mal so sagen, weil wir können gerade so laufen und ihr habt die beste Laufverteidigung und dann soll Mitch Trubisky irgendwie da die Bäume ausreißen. Boah, da bin ich echt sehr, sehr skeptisch. Also wirklich.
Ja, ich denke nicht, dass es das attraktivste Matchup wird für ein Thursday Night Game. Typisches
Thursday Night Game natürlich. Ne? Wenn wir den Outlier jetzt im vergangenen Spieltag oder diesen Spieltag rausnehmen.
Ja, ich meine, ich finde sehr beschreibend für Matt Canada ist, ich liebe dieses Video, wo Kenny Pickett am Ende des Spiels, ich weiß gar nicht, gegen wen es war gerade, das wirst du mir bestimmt gleich sagen können, das Play ändert und dann den Shot-Touchdown wirft, so über 20 Yards, und Matt Canada so total ärgerlich sitzen, so, hey, das war nicht das Play, was ich ausgesucht habe.
Wobei, da muss man ja wirklich sagen, also ja, da hat man ihm ja auch vorgeworfen, dass er da saß wie ein Eisklotz, sich nicht gefreut hat und sich
das
dann
ist aber Situation, das ist ja...
Genau, und sich dann auch noch erschreckt hat, als er angestupst wird. Ich glaube einfach, der Mann war so stark unter Strom und du hast ja auch gesehen, wie krass dieser Druck war, dass Leute irgendwo in einer Eishockeyhalle in Washington plötzlich brüllen, Fire Canada, weil da Pittsburgh-Fans, also Penguins-Fans mit dabei sind. Da muss man dann halt auch ein bisschen, so finde ich, die Kirche im Dorf lassen. Es geht immerhin noch um einen Menschen dahinter.
Ja, ja.
Ne? Und das ist so das Ding. Ich habe mich total über diesen Mann aufgeregt. Müssen wir überhaupt nicht diskutieren auf seiner Ebene. Aber ja, er sah sehr unglücklich aus teilweise. Sehr traurig.
Also wie gesagt, das ist ja nichts gegen ihn. Ich muss an dieses Meme immer nur denken, weil es ist halt einfach bezeichnend, ja, was für eine Offense die Steelers da ja einfach seit ein paar Jahren aufs Feld setzen. Ist ja einfach überraschend, dass er so lange halt euer OC war. Aber ich sag mal so, die beiden Interims-OCs können es jetzt halt nicht besser machen, weil wenn jetzt, was willst du jetzt für ein neues Playbook integrieren? Sie können wahrscheinlich ein bisschen was verändern, ein bisschen was justieren, aber jetzt ist ja nicht mehr ein Starting Quarterback dabei, sondern du musst mit Mitch Trubisky arbeiten. Obwohl, wenn man Mitch Trubisky richtig einsetzen will, dann setzt man vielleicht noch ein bisschen seine Beine ein, weil die sind gut, würde ich jetzt behaupten, aber ja, das denke ich jetzt schwer, ja, einfach eine Offense komplett Grundstruktur zu verändern.
Um vielleicht mal einzuordnen, was du gerade eben gesagt hast, wo du gesagt hast, man hat sehr lange an ihm festgehalten. Es war die erste In-Season-Kündigung, die ein Trainer bei den Steelers bekommen hat, seit 1941. Und das ist halt auch so ein Thema, man hat das bis jetzt immer so geregelt, man hat die Verträge einfach nicht verlängert, man hat das dann so auslaufen lassen. Faulkner und Sullivan haben im ersten Spiel nach Canada wirklich einen guten Job gemacht, einen guten Gameplan und auch wirklich, ich glaube, das Playcalling ist auch anders, also die Spielzugauswahl, die verstehen, glaube ich, das Spiel zu zweit einfach besser als Canada alleine. Das ist meine persönliche Meinung. Und sie haben es verstanden, Kenny da gut in Szene zu setzen. Ja, er hat wieder keinen Touchdown geworfen, aber egal. Trubisky, der ist halt auch ein bisschen so trigger-happy. Der ist so eine schlechte Kopie von Jameis Winston teilweise auch. Also der wirft dir halt 30 Touchdowns und wirft dir 30 Interceptions in einer Saison. Fair. Trubisky ist dann noch ein bisschen drunter, aber der kann halt auch ganz gut, aber der hat halt auch genauso schnell, wie der dir das Haus aufbaut, hat er es auch wieder irgendwie eingerissen. Das
viel
ist
Licht halt und viel Dunkel halt immer, wenn er halt
definitiv
spielt.
Definitiv, ja.
Und das ist natürlich jetzt für euch ja auch nicht gerade die beste Situation, die noch um die Playoffs da mitkämpfen. Da jetzt Pickett, der vielleicht immer halt so ein bisschen grau spielt, würde ich jetzt behaupten. Er reißt keine Bäume aus, sondern er spielt ein sauberes Footballspiel runter. Wie gesagt, war auch einfach so ein spaßiger Stat. Er hat jetzt so viele Karriere-Touchdowns wie CJ Stroud in einer Saison und Kenny Pickett ist in seiner zweiten. Das ist ja schon irgendwie krass, also wenn man diesen Stat hört, aber ich sag halt auch immer, ja, er gewinnt aber Spiele im richtigen Moment. Ich meine, er hat diese Saison öfters ja in den letzten zwei Drives dann nochmal ein Spiel umgeschmissen, weil eure Defense euch natürlich auch lange im Spiel hält. Aber mit Mitch Trubisky, dann kommt er zu uns, wie du gerade eben gesagt hast. Wir haben eine gute Rushing-Defense und auch unsere Corner und Linebacker können ihn, denke ich, vor Probleme stellen. Wird natürlich eine Defense-Schlacht.
Ja, also davon gehe ich aus. Ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendwie 3-2 ausgeht oder so. Also, ne, das ist halt so ein Ding. Es wirklich, wirklich, ich glaube nicht, dass es sehr ansehnlich wird. Ich habe zwar Freitag Urlaub und ich werde es mir auch definitiv angucken, aber es ist halt ein richtiger Toilet Bowl auf dem Papier, wenn man das mal so sagen kann. Also es ist halt echt, wo du dir so denkst, boah, ich glaube, die Buchmacher sind gerade bei irgendwie 31,5 over under. Boah. Und ich finde 31,5 ist schon extrem
hoch. Das will ich momentan fast das andere nehmen. Ich dachte
gerade so, hä?
Ja. Ja, also es ist also wirklich, ich denke mal, es wird so ein stabiles 10-7 oder so, jetzt mal um realistisch sowas zu sagen. Irgendwie sowas wird es wahrscheinlich um den Dreh werden. Und es ist halt.
Gut, euren Touchdown wird wohl TJ Watt machen, oder? Da sind wir uns doch einig.
Ja, oder, also ich hätte auch nichts gegen eine JPJ-Interception, also ein Pick 6, da wäre ich auch mit dabei.
Dann, Sascha, vielleicht mal noch die Frage an dich. Hol mal noch unsere Zuhörer ab. Klar, wir sind jetzt schon in Woche, was kommt jetzt, 14? Was waren denn aber so eure Top 2, 3 Zugänge und Abgänge in der Offseason? Also welche Spieler habt ihr ja vor allem geholt, wo du auch sagen kannst, okay, die kam einem wichtig vor oder sind jetzt tatsächlich auch wichtig geworden fürs Team und auf wen müssen wir da dann auch nochmal besonders achten?
Der erste Name, der mir da einfallen würde, ist Isaac Soumalo, Left Guard. Aber da müsst ihr euch wahrscheinlich nicht so groß mit beschäftigen, weil, wie ich anfangs gesagt habe, der hat sich verletzt an der Schulter und er ist questionable für Donnerstag. Und dann muss man einfach sagen, diese Draftklasse, die Steelers dieses Jahr hingelegt haben, die ist schon echt krass. Also mit Broderick Jones, der jetzt Right Tackle spielt. Man hat ihn in der ersten Runde. Und danke nochmal, dass ihr uns vor die Dolphins gelassen habt. Das war sehr nett von Bill. dann JPJ, also Joey Porter Jr., der Sohn von Joey Porter, dem ehemaligen Linebacker bei den Steelers, der auch Lights Out spielt. Gut, jetzt am Wochenende hat er nicht ganz so gut ausgesehen, aber der eigentlich immer den Nummer 1 Receiver shadowed und dann auch fast aus dem Spiel nimmt. Das als Rookie ist schon krass. Keanu Benton als Nose Tackle macht einen guten Job gegen den Run und kann auch ganz gut Druck auf den Quarterback erzeugen. Und dann hast du Abgänge schwierig. Also ich finde, so krasse Abgänge waren da nicht dabei. Es gibt zwar ein, zwei, die ganz ordentlich performen jetzt. Wir haben einen Tackle abgegeben und einen Guard abgegeben, die beide ganz gut spielen jetzt bei den Rams. Aber es ist jetzt nicht so, dass du denkst, wir haben irgendwie einen Topstar verloren, weil wir den Cap technisch nicht halten konnten. Oder er fällt mir gerade nicht ein, aber ich wüsste jetzt nicht.
Sascha, okay. Jetzt muss ich einmal einhaken noch. Ja. Als College Wisconsin Badgers Fan.
Nick Herbig. Doch nee, Nick Herbig. Nick Herbig, der Bruder heißt. Sind ja beide Herbigs, sind ja bei den Steelers. Ja.
Genau, Herbig, was hältst du denn von Nick Herbig? Der hat ja auch dieses Jahr gedraftet.
Ja, genau.
Der ist ja jetzt Rookie.
Vierten Runde, genau richtig. Für die Rotation ist der Junge super. Also der hat ja in der Preseason
krassen Hype bekommen.
Ja, da war er mit 3,5 Sacks bei 3 Spielen, sind die ja alle schon förmlich ausgerastet. Aber er ist halt noch ziemlich roh. Also er ist gut und ich hoffe, er lernt viel von TJ. Gerade so, was diese Underhooks betrifft, also diesen Bend, diese Bend-Moves und sowas. Glaube ich, kann er von TJ ganz gut lernen. Und dann müssen wir einfach mal schauen, wo die Reise hingeht. Aber für die Rotation, um gerade TJ frisch zu halten, ist er echt gut. Und das macht auch Spaß, wirklich.
Perfekt, danke dir.
Ja, und der andere Herbig, der steht hier bei mir zumindest im Depth Chart auf gefühlt jeder möglichen Inside-O-Line-Position als Backup. Ihr seid generell, zumindest was die Tiefe angeht, jetzt nicht so krass aufgestellt auf der O-Line, oder? Also wenn da sich noch irgendwo jemand ein Kreuzband reißt, wird es wirklich eng.
Ja, mir ist auch gerade wieder eingefallen, der heißt Nate Herbig. Den hat man ja in der Free Agency geholt. Der kann halt auch alles spielen und der wird wahrscheinlich auch auf Left Guard starten, weil der hat nämlich Soumalo ersetzt, wenn Soumalo weiterhin questionable bleibt. Mhm. Man hat halt am Anfang der Saison eine krasse Tiefe gehabt in der O-Line, deswegen hat man dann ja noch Kendrick Green zum Beispiel abgegeben zu den Texans, wo wir gesagt haben, krass, dass Omar Khan da überhaupt noch irgendwas rausgeholt hat, weil bei uns hat der letzte Saison überhaupt nicht gespielt. Und der spielt da bei den Texans gar nicht mal so schlecht, muss man sagen. Aber okay, das ist dann halt in Ordnung.
Okay, aber wie würdest du eure O-Line einschätzen? Top 10, irgendwo middle of the pack, eher ganz unten. Was dürfen wir uns für unsere Defensive Front nicht vornehmen? Oder auf was müssen wir uns gefasst machen?
Ich würde sagen middle of the pack. Und vor allen Dingen auch, sollte Soumalo nicht spielen, wird das eurer Front nicht schaden, sagen wir mal so. Also gerade was das Run-Game betrifft, ist Soumalo halt ein richtiger Mauler. Mhm. Und da wird es halt dann schwer. Ich bin gespannt. Die kurze Woche kommt dann natürlich dann auch noch nicht so gerade uns entgegen. Und da wäre es mir schon ganz recht, wenn Soumalo wieder zurückkommt. Ich weiß nicht, wie schwer die Verletzung ist. Ich habe nur heute in der Pressekonferenz von Mike Tomlin gehört, er ist questionable, genauso wie Elandon Roberts, der den Green Dot in der Defense hat, der Linebacker, der Mittellinebacker.
Mhm. Also bei uns wird Stevenson ja, so wie es aussieht, ausfallen auf Running Back. Aber wir haben ja trotzdem auch immer noch einen wieder aufblühenden Elliott hinten dran. Da müssen wir den Patriots vielleicht nochmal zurufen, dass sie vielleicht über die von uns aus gesehen rechte Seite dann kommen.
Da sehe ich auch, muss ich sagen, wenn ich offensiv irgendwas, wir haben eben im Recap unsere Offense genug analysiert, würde ich jetzt behaupten. Das Einzige, was ich vielleicht als eine kleine Chance sehen würde, auch wenn es das, aber es ist das einzige Offensive, wo ich sage, wo wir eine Chance haben, wäre vielleicht ein bisschen im Running Game. Ich denke, wir können ein bisschen laufen mit Elliott, weil wenn Stevenson ausgeht. Aber wenn ich mir jetzt schon vorstelle, dass Bailey Zappi hinter unserer O-Line auf TJ Watt und diese Steelers-Front trifft, dann schaudert es mir jetzt schon. Weil ich muss ja sagen, TJ Watt spielt ja dieses Jahr wieder einfach eine absurde Saison. Dazu kommt ja auch einfach eure Secondary, die ja auch stark ist. Ich meine, Joey Porter Jr. war mein Corner Nummer 3, glaube ich, hinter Gonzalez und Witherspoon. Und das Hammer-Talent spielt bisher eine geile Saison. Und das wird eine sehr, sehr harte Aufgabe, denke ich, für unsere Offense gegen eure Defense da anzukommen.
Wobei man dazu sagen muss, also Secondary hinter Joey Porter Jr. wird es auf Cornerback schon dünner. Wir haben noch Patrick Peterson, der ganz gut spielt. Aber wenn du die 29 Wallace auf dem Platz siehst, dann weißt du, der ist
fünf Schritte
zu spät. Also da ist es dann auch.
Gut, bei uns kommt ja dann das Problem dazu, dass wir einen eingeschränkten Receiver-Room jetzt haben mit Pop Douglas noch raus. Dann jetzt haben wir zwar Devonta Parker, der mal ein bisschen besser gespielt hat. Aber haben wir eben gesagt, dann gibt es noch Thornton, dann gibt es noch Hunter Henry, der mal ein Play macht. Aber da sind wir halt einfach ja auch dünn besetzt. Und dass der Ball zum Receiver, Tight End oder Running Back im Passspiel kommt, muss der Quarterback ja auch erstmal seinen Stepback machen können, ohne direkt gesackt zu werden oder direkt ohne unter Druck zu stellen. Das denke ich, ist das größere Problem bei den Lücken, die halt in unserer O-Line herrschen. Ich meine, wir haben gegen die Chargers 5-6 kassiert. Ich sehe ähnliche Zahlen gegen euch da jetzt aufkommen. Und man sieht ja, wie viele Punkte wir gemacht haben offensiv. Also schwierig.
Aber was mich mal interessieren würde, das ist mir aufgefallen, als ich mich so ein bisschen auch, wir nehmen ja morgen auf, vorbereitet habe auf die Patriots. Ihr habt Mike Gesicki und Hunter Henry auf Tight End. Mhm. Und die sind richtig. Vom Namen her krass. Sind die ja krass. Und ich habe so ein bisschen gedacht, das ist so wie Gronk und Hernandez. Also nicht, dass ich die Spieler miteinander vergleiche und dass ich sage, die sind gleich gut. Aber warum setzt die so wenig ein? Also gefühlt so wenig.
Ich müsste jetzt selber den Stat nochmal nachgucken, aber mir persönlich kommt es genauso vor, wie du es gerade sagst. Ich sehe sehr, sehr selten beide auf dem Feld zusammen Passing-Routen laufen. Weil wenn, dann blockt immer einer oder es ist halt nur einer von beiden auf dem Feld. Da müsste ich selber nochmal nachgucken dann. Aber mir kommt es halt ähnlich vor. Das war nämlich meine Hoffnung am Anfang von der Saison, dass wir, klar, wir nicht den besten Receiver-Room haben. Klar, jetzt ist natürlich unser bester Receiver mit Bourne ist ja auch leider verletzt. Aber dazu kommt halt, wie du sagst, ich meine, Gesicki hat bei den Dolphins jahrelang solide Zahlen aufgelegt und ist ja ein guter Receiving Tight End. Und Hunter Henry, muss ich sagen, ist ein solides Target immer noch, ob es für Jones oder Bradbury war. Aber
wobei
klar,
auch das dieses, nachgelassen hat diese Saison.
Obwohl das auch
also,
nachgelassen hat.
Da sahen die ersten beiden Saisons bei uns besser aus.
Vollkommen richtig.
Was Hunter Henry angeht. Aber man muss sagen, also wir spielen wirklich selten diese Two Tight End Sets. Und Belichick selbst betont eigentlich immer, wenn er auf Gesicki angesprochen wird, dass er ja eigentlich ein Wide Receiver ist. Also in Belichicks Augen, der benennt ihn im Normalfall nicht als Tight End, ja, sondern sieht ihn ja als Receiver. Ist er ja auch von der Statur und allem, also der blockt ja in den allerseltensten Fällen, da blockt er ja an Juju mehr. Also das, ja, das muss man damit dazu sagen. Aber klar, das war ja das, was wir uns die letzten zwei Jahre mit Jonnu Smith und Hunter Henry erhofft hatten, ist ja voll in die Hose gegangen. Jonnu Smith jetzt bei den Falcons blüht da wieder auf. Dann haben wir uns Gesicki reingeholt, denken wir, okay, immer noch zwei gute Receiving Tight Ends und wir machen immer noch nichts damit, auch nichts mit einem Bill O'Brien jetzt als Offensive Coordinator. Also da zumindest aus dieser Fansicht, die wir ja auch darstellen und nicht Teil des Coaching-Staffs sind, wir fragen uns natürlich jedes Jahr, warum wir da nicht mehr rausholen.
Okay.
Ich sag mal so, ich denke, jetzt kleiner Fun einfach nur, ich denke, wir sollten einfach mal die Cunningham aufstellen und der versucht einfach die ganze Zeit von den Steelers-Pass-Rushern wegzulaufen. Das wäre ein guter offensiver Plan, oder? Stimmt's mir zu, Marcel?
Ja, mit Sicherheit.
Aber ich habe mir ja so ein bisschen auch die Presseberichte und so angeguckt und auch so einige Meinungen mal angehört. Warum das nicht auch mal probieren mit Cunningham? Weil, ich sag mal, Jones, glaube ich, kannst du knicken. Also das wird, glaube ich, in diesem Leben, also zumindest bei den Patriots, nichts mehr. Und ich sage das jetzt völlig ohne Hemme, ne? Also ich will jetzt hier nicht in irgendwelchen Wunden stochern, sondern es geht mir rein um diese Analyse jetzt. Und Belly Zappi reißt halt auch keine Baumstämme aus, ne? Also das ist halt so, was hast du zu verlieren? Man steht 2-10, dann guck halt, ob es mit Cunningham irgendwie besser wird. Also
da trittst du bei mir offene Türen ein. Mhm. Ich war bei der 53-Mann-Roster-Prediction schon dabei, dass er unser dritter Quarterback ist. Ich fand ihn am College halt immer funny. Ich meine, er ist ein kleiner Lamar-Jackson-Verschnitt. Es ist natürlich nicht so dominant, aber halt immer noch ein sehr, sehr mobiler Quarterback. Und dann hat er halt dieses eine elektrisierende Player in der Preseason gehabt. Und ja, ich bin da ehrlich so klar. Wir sind hier in der Situation, jetzt muss ich das vorstellen, so Seppi startet im Moment, der wurde diese Saison auch schon gecuttet, durch den Waiver gegangen und ist wieder bei uns gelandet. Malik Cunningham wurde diese Saison gecuttet, ist im Practice Squad gelandet, dann hat er einen 3-Jahres-Vertrag bekommen, ist wieder gecuttet worden und ist jetzt im Practice Squad und ist jetzt mal für den 53-Mann-Kader evaluiert worden. Also das ist auch eine krasse Journey, also irgendwie viel Vertrauen steckt ja in den beiden Spielern auch nicht. Ein Seppi startet jetzt, Mac Jones, gebe ich dir recht, ist am besten, wenn er jetzt einfach mal auf der Bank sitzt und einfach mal jetzt auch mal von diesem ganzen Druck, den er ja bekommen hat, mit diesem ich werde wieder gebencht, mal wegkommt. Und ich sag auch, warum nicht einfach mal die Cunningham dahinstellen? Weil was haben wir zu verlieren? Im schlimmsten Fall verlieren wir halt noch ein paar Spiele und dann fällt uns ein Caleb Williams oder Drake May später vielleicht im Draft vor die Füße. Dann wären wir auch schlechter davon weggekommen, dass wir diese Saison keine Playoffs mehr spielen, ist halt so. Das kann man ja jetzt nicht mehr drehen, wenn man mehr will. Aber ich glaube halt einfach, dass er auch im Endeffekt, glaube ich, im Training oder so auch nicht das liefert, wo du dir denkst, so, ja, den schmeißt du jetzt da rein. So, ja, er hatte jetzt mehr Snaps auf Quarterback letzte Woche im Training vorm Spiel gegen die Chargers, wo er dann evaluiert wurde. Wie es jetzt diese Woche im Training aussieht, ist eine kurze Woche, werden wir sehen. Ich habe auch dieses letzte jetzt gegen die Chargers gehofft, so schmeiß ihn doch einfach mal rein für ein paar Read-Option-Plays. Ein bisschen flashy, mal was anderes, mal ein bisschen tricky sein. Nee, ist auch nicht passiert. Aber ja, ich würde es mir wünschen, aber ich sehe es halt einfach als unrealistisch an, weil ich glaube halt einfach, dass irgendwo auch nichts gegen ihn oder sowas, irgendwo vielleicht ein bisschen das Talent halt fehlt, um dann NFL-Starting-Quarterback zu sein. Aber hey, wer dachte damals, dass ein Brock Purdy als letzter Quarterback und letzter Pick im Draft das Talent hat, ein NFL-Quarterback zu sein und er zwar in einem sehr guten System spielt, aber trotzdem ja irgendwie gut spielt. Auch, ich meine, manche Bälle muss man auch mal noch so anbringen, auch wenn du ein gutes System hast. Und
da könnten wir jetzt ein abendfüllendes Programm
wirklich. Ich weiß.
Also mit dem Roster könntest du auch den Busfahrer dahinstellen. Das ist mein, aber das ist ein anderes Thema. Das ist wirklich ein anderes Thema.
Vielleicht also, nutzen wir das, um mal die Überleitung zu eurer Offense nochmal zu bringen. Wir haben ja schon kurz über Trubisky gesprochen. Ihr habt ja jetzt, wenn wir uns mal eure Wide Receiver anschauen, wahrscheinlich einer der auf jeden Fall besseren Wide Receiver Rooms der NFL. Deonte Johnson, George Pickens als 1 und 2 oder 1A und 1B. Und dann mit einem Allen Robinson, der vor zwei, drei Jahren noch ein großer Name war und jetzt ja auch Calvin Austin, keine Lauchs hinten dran. Vielleicht beides keine Wide Receiver One, aber das müssen sie ja auch in eurem Kader nicht sein. Was ist denn bei Deonte Johnson momentan los? Also da gab es ja letzte Woche schon natürlich die ganzen Clips mit hier, der hat keinen Bock, der tackelt nicht. Gestern war, glaube ich, auch wieder irgendwas. Was ist da los bei ihm?
Also gestern wüsste ich jetzt nicht, dass was war. Letzte Woche sah er halt unfassbar schlecht aus bei diesem Fumble. Mhm. Das Problem ist, glaube ich, DJ ist mit einer der besten Route Runner der Liga. Mhm. Und er wird dafür viel zu wenig, oder er war ja auch verletzt die Saison und wird halt auch viel zu wenig eingesetzt in diesem Bereich, meiner Meinung nach. Bei diesem Fumble, ja, wenn er DJ Turner ist es, glaube ich, bei den Bengals, wenn er den blockt, dann kann er den Fumble nicht aufnehmen, dann reden wir nicht darüber, dass er blöd aussieht. Er spielt den Spielzug halt nicht zu Ende. Mhm. Aber die anderen neuen Spieler, die auf diesem Platz gestanden haben, haben auch nicht weiter gespielt. Nur einer ist dann irgendwann nochmal losgelaufen und hat gedacht, ich tue jetzt wenigstens so, als wenn ich versuche, den einzuholen. Ich finde, das wird halt ein bisschen heißer gegessen, als es gekocht. Nee, ihr wisst, was ich meine.
Ja,
ich,
doch, ja, passt.
Heißer gegessen als gekocht, so. Ja, und dann war
also ist definitiv eher ein Mediending, würdest du sagen. Also ja, definitiv. Niemand in der Steelers-Community und auch nicht im Coaching-Staff würde jetzt auf die Idee kommen zu sagen, den benchen wir mal oder mit dem machen wir keine Ahnung was. Also das passt noch.
Ja, also definitiv. Dafür ist er auch ein zu wichtiger Teil des Offensive Gameplans. Also das funktioniert halt einfach nicht. Aber Pickens hat sich Anfang der Saison auch beschwert. Also es ist ja klar, ich meine, du hast halt Wide Receiver, die wahrscheinlich, und das muss man halt wirklich mal sagen, in einem funktionierenden System würden die wahrscheinlich abreißen. Wären das beides 1000-Yard-Receiver, dann fangen die wahrscheinlich auch Double-Digit-Touchdowns. So, jetzt tun sich die Steelers in der Red Zone schwer, das ist schon mal schwierig. Generell im Passing-Game, ich meine, die Passing-Stats waren ja jetzt nicht so geil diese Saison. Aber ich glaube und kann mir nicht vorstellen, dass man da irgendwie ein Exempel statuiert. Beziehungsweise hat Mike Tomlin ein Mini-Exempel statuiert, in dem er gesagt hat, er sagt da gar nichts zu, er lässt das DJ selber regeln und hat quasi DJ den Schuh angezogen, dass er den Medien erklären muss, warum es halt im Moment so beschissen aussieht. Also das ist halt der Punkt.
Ja, dazu muss man ja sagen, Johnson als wirklich sehr guter Wide Receiver, vergangenes Jahr keinen einzigen Receiving-Touchdown erzielt. Dieses Jahr auch erst zwei. Einer davon jetzt gestern, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Das ist definitiv zu wenig. Und das liegt nicht an ihm, würde ich mal behaupten, sondern entweder wie er eingesetzt wird oder wie er in der Red Zone eben nicht mehr eingesetzt wird. Ja, da ist er gefühlt fast nicht existent.
Definitiv, ja. Und halt auch bei schlechten Reads, das muss man halt auch einfach sagen. Also da waren ein, zwei schlechte Reads dabei. Kenny hatte ja auch eine Rippenverletzung und hat dann lieber mal sich weggeduckt und einen Sack kassiert, anstatt vielleicht die Millisekunde zu warten, dass sich die Route entfaltet. Und dann war DJ plötzlich meilenweit frei. Also das sind halt so Punkte, es kam halt alles zusammen. Die ganze Saison ist halt gerade offensiv wirklich ein Stückwerk bis jetzt gewesen. Und das frustriert halt. Und das kann ich auch verstehen. Ich meine, wenn du weißt, was du kannst und ich meine, wenn man das auf einen normalen Job irgendwie überträgt, wer hat schon Lust, immer davon abhängig zu sein, dass er von irgendjemand anderem gut aussehen gelassen wird? Das ist halt, das ist halt blöd. Das ist halt für einen Wide Receiver immer auch ein Stück weit, natürlich ist er abhängig von einem Quarterback, keine Frage. Aber wenn das System dann halt nicht stimmt, dann hängst du halt irgendwie in der Luft. Und da kann ich halt auch verstehen, dass die Jungs dann irgendwann frustriert sind. Muss man das auf dem Platz zeigen? mit guter Leistung ja, nicht mit Meckern, das auf gar keinen Fall, aber es sind halt auch nur Menschen und das, ja.
Ja, ich gehe da mit dir mit, dass ich glaube, dass das einfach so von den Medien ein bisschen aufgepauscht dann wird, so, ich meine, wenn du auf, zu dem, bei dem Play halt auf Instagram gehst oder Twitter, dann sind da die 50 NFL-Memes-Seiten schon direkt dahinter und machen da, zeigen, wie witzig das ist. So wie ich gerade ja auch eben diesen Witz mit Matt Canada gemacht habe. Das ist ja so ein bisschen, ich denke, das sind im Endeffekt alles ja auch nur Jungs, die auch mit diesen Situationen dann ja klarkommen müssen. Ob es Matt Canada war, der ist halt diesen Druck ja auch irgendwo aus. Natürlich, das ist kein einfaches Ding, da so eine Offense hinzubiegen und natürlich dann immer dafür verantwortlich zu sein, von jedem gehasst zu werden im Endeffekt. Ich meine, du sagst ja selber, du bist nicht zufrieden mit ihm gewesen und hättest dir einen anderen OC gewünscht. Das ist, glaube ich, immer schwer, wenn man dann sozusagen so gegenüber jemandem empfindet für denjenigen. Wenn dann, wie du sagst, auch die Situation da im Stadion, dann Leute Fire Canada rufen, das ist ja auch schwierig. Oder jetzt halt in der Situation, ich glaube halt, dass irgendwann halt eine große Frustration sich da aufgebaut hat. Wie du gesagt hast, Pickens hat sich ja auch am Anfang von der Saison beschwert gehabt, dass er mehr Targets möchte. Und ich habe mir dann auch, wie gesagt, euch ja regelmäßig mal angeguckt, weil ich ja, wie gesagt, Kenny Pickett ja eigentlich immer mochte und mag ihn auch noch. Und man sieht halt auch einfach, dass die Playstruktur ja einfach nicht viel hergibt und dann Pickett auch natürlich, auch wenn er ein guter bis mittelmäßiger Quarterback ist, nicht der Typ ist, der dir aus allen Plays das Krasseste rausholen kann und wenn mal halt irgendwas nicht perfekt geschemt ist, er natürlich dann auch Probleme hat und man sieht das ja auch dann einfach, dass ein Johnson ist bei mir auch ein Begriff, dass der wirklich ein super starker Receiver ist und als dieser Stat aufkam, dass der einfach seit so und so viel Spielen keinen Touchdown hatte, das ist ja schon krass.
Ja.
Also, und ich denke mir auch halt, dass ein Kenny Pickett in einem anderen offensiven System nicht erst 14 Karriere-Touchdowns geworfen hätte, so übertrieben gesagt. Also ich glaube, wenn du ihn anders da einsetzt oder vielleicht andere Playstrukturen, um jetzt nochmal kurz das 49ers-Beispiel aufzumachen, steck mal einen Kenny Pickett in so eine Offense mit den gleichen Spielern, aber mit diesem System dahinter, wo die Receiver freigeschemt werden, dort, das ist ja das Paradies. Ich meine, ja. Und so ein System wäre ja auch wichtig für die Steelers jetzt in der Situation, weil dann würde ein Pickett seine Targets bekommen, ein Johnson, dann habt ihr ja wirklich einen guten Tight End mit freier Move, also und dann noch Robinson, dann ist auch Najee Harris und ein Warren, also das ist auf dem Papier eine echt starke Offense und es ist natürlich dann krass, dass ihr immer in diesen Low-Scoring-Games ja auch immer steckt.
Also, um vielleicht eine Sache noch dazu zu sagen, wenn ich einem zutraue, dass er den Wide-Receiver-Room unter Kontrolle hält, dann Mike Tomlin.
Ja.
Weil wer 9 Jahre lang Antonio Brown an der kurzen Leine halten kann, der schafft das auch mit Leuten wie Deontay Johnson oder George Pickens. Da bin ich fest von überzeugt. Und zum anderen, ja, aber wir haben leider kein anderes offensives System gerade. Und das ist halt einfach das Thema. Und
durchbeißen.
Ja, es ist so. Wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie uns in die Playoffs retten. Und vielleicht kommt Kenny dann wieder. Und dann sind Playoffs nochmal andere Spiele. Aber aktuell, ja, also wir werden nicht einen Super Bowl gewinnen. Da gehe ich einfach mal von aus, dass das nicht passieren wird.
Okay, aber um jetzt mal eure Offense auch noch ein bisschen rund zu machen. Wir haben jetzt schon gesagt, unsere Defense könnte glänzen durch vielleicht ein bisschen durch Pass Rush, auch über eure linke Seite, vor allem wenn euer Guard da ausfällt. Wenn wir jetzt, Trubisky haben wir ja schon, wie gesagt, ein Stück weit gesprochen, dass er so der typische Boom or Bust, beziehungsweise so ein bisschen Jameis Winston, er wirft das Ding halt einfach über 40 Yards und dann gucken wir, ob da wer den Ball catcht, ob es der eigene Mann oder der gegnerische ist. Aber wenn wir jetzt eure ganzen Playmaker und dann nehme ich auch mal noch einen wirklich sehr gut und explosiv aussehenden Warren mit dazu, Najee Harris, ich glaube, von dem hat man mehr erwartet, auch als First-Round-Pick. Wie denkst du, Sascha, aber auch du, Justin, kriegen die Patriots die Offense gestoppt, abgesehen von vielleicht einer löchrigen O-Line?
Ich glaube, ich würde Sascha erstmal den Vortritt lassen, weil das würde mich interessieren, wie er das jetzt einschätzen würde.
Also erstmal hoffe ich nicht, dass ihr sie stoppt, aber es ist aber also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man vor allen Dingen mit Druck arbeiten kann, gerade über die linke Seite, weil Dan Moore, unser Left Tackle, ist jetzt auch nicht so sattelfest und dann hast du halt noch einen Left Guard, der dann wahrscheinlich Soy Marlow ersetzt, das ist natürlich schon mal eine Schwachstelle. Das heißt, also ich erwarte hier und hoffe, dass man vielleicht da auch mit Washington, also Daniel Washington, dem Tight End, arbeiten wird, weil der ist ja so ein bisschen wie so ein sechster Lineman zumindest am College gewesen. Kleiner Funfact, der hat auch ein Nummernschild, wo drauf steht Sixth Lineman, also das ist ganz witzig.
Ja, und ansonsten. Gut, der will bezahlt werden wie einer, ne? Die kriegen mehr Geld als Tight Ends.
Genau. Und dann musst du, glaube ich, auch mit verschiedenen Deckungsmustern arbeiten, weil Trubisky ist pre-snap nicht gut in den Reads, der erkennt nicht, also ganz oft nicht, ob es eine Zone-Coverage oder eine Man-Coverage ist, und er starrt halt seine Receiver tot, das ist halt einfach so. Wenn der einen Read hat, dann beißt er sich daran fest, und wie gesagt, dann kann der Receiver auch mit seinem Gegenspieler auf Toilette laufen, der wirft dann trotzdem irgendwo noch hin. Also es ist halt, ja, ich glaube, so sollte es funktionieren. Ich weiß nicht, wie gut euer Pass-Rush ist. Ich habe mich damit tatsächlich noch überhaupt nicht auseinandergesetzt. Aber da könnt ihr mir gerne jetzt was zu sagen.
Also ich würde, wenn ich jetzt das auf das Spiel gucke und auch mir das defensiv vorstelle, gehe ich ähnlich davon aus, dass es so ein Spiel wie bei uns wird, wie gegen die Chargers. Man merkt einfach, dass bei uns ja seitdem Judon verletzt ist, dass der Pass-Rush halt nicht der dominanteste ist. Ich meine, wir haben jetzt gegen die Chargers auch keinen Sack keinen Sack erreicht, obwohl wir Herbert regelmäßig unter Druck setzen konnten, mehrere Tackles for Loss hatten. Ich denke halt, dass es so ähnlich laufen wird, dass wir vielleicht ein bisschen, dass wir Druck generieren können, und dadurch, dass halt Mitch Trubisky nicht das beste Pocket-Verhalten hat und dann halt als Möglichkeit immer wieder seine Beine sieht, zu sagen, okay, ich versuche jetzt ein positives Play noch draus zu machen, was natürlich auch schief gehen kann dann gegen Druck, dass wir dadurch vielleicht halt den Mitch Trubisky sozusagen so durch Feder zu Federn zwingen können. Weil das würde ich dann schon behaupten, dass unser Cornerback-Room in der Hinsicht dann schon irgendwie was gegen eure Right Receiver ausrichten kann. Also nicht komplett, weil ein George Pickens, ein Johnson, ein Pat Freiermuth, das sind schon Hausnummern. Ich denke, dass man der Weg halt wirklich nur über Trubisky kommt. Trubisky zu Federn zwingen, ihn unter Druck setzen, ihn aus der Pocket rausholen und ihn on the run werfen lassen, sodass er halt mit seinen Accuracy-Drop dann kommt und er dann halt dadurch Fehlwürfe macht. Weil wenn Mitch Trubisky eine saubere Pocket hat, dann kann er auch mindestens immer den Checkdown oder den einfachen Kurzpass finden. Hoffe ich zumindest für euch. Aber ich sehe mich vor allem bestätigt im Running Game. Wir haben eine starke Rushing-Defense. Wir werden, denke ich, Najee Harris und Warren limitieren können. Unsere Linebacker mit Bennett und Tawai werden dort wahrscheinlich wie in den letzten Wochen einen super Job machen. Und dann mit unseren Safeties, auch die da mal in die Box reinkommen, mit Dagger oder mit Peppers, der dann auch seine Rolle spielen wird. Ich denke, dass wir mit einer ähnlichen Performance, denke ich, wie gegen die Chargers rechnen können, obwohl man das pauschal ja nicht immer so sagen kann. Aber ich sag mal so, ich bin ein bisschen positiver gestimmt, dass wir defensiv mehr reißen können, weil man halt jetzt nicht gegen einen Top-5-Quarterback wie Justin Herbert spielt, sondern halt gegen Mitch Trubisky, der einfacher zu Fehlern gezwungen werden kann als ein Herbert. Und das ist, denke ich, so das einzig Wahre, dass wir dadurch uns einen defensiven Vorteil machen können und vielleicht dann mal irgendwie kurzes Feld zu bekommen durch einen Fumble oder Interception und dann wir vielleicht irgendwie mal 30 Yards offensiv an einem Stück zusammenbekommen, um einen Touchdown zu erzielen. Weil, das muss man ja sagen, wir können zwar diese Saison schon ein paar Turnover kreieren, aber eine gute Scoring-Defense haben wir dieses Jahr nicht. Da sind die Steelers uns, denke ich, schon was voraus. Deswegen, ich denke halt viel über Druck und Trubisky-Fehler und dann hoffen, dass unser Backfield die Receiver so stark limitieren kann, dass Trubisky nicht direkt einen Read findet. Das wäre jetzt meine Analyse.
Was denkst du, Sascha, wenn du dich für eine Unit, eine Sache, ein Play, eine Person, was auch immer entscheiden müsstest, was könnte der Key Factor für das Spiel am Donnerstag sein, für die Steelers, um zu gewinnen?
Also unser Pass Rush. Also ich glaube, du musst Bailey Zappi einfach totblitzen. Also das ist, ne, also wenn du den so unter Druck setzt, dass er, also. Und da hast du mit Highsmith und TJ Watt arguably das beste Outside-Linebacker-Duo der Liga, meiner Meinung nach. Kann man auch anders sehen. Und vor allen Dingen hast du mit TJ auch einen Pass-Rusher und Outside-Linebacker, der so versatil einsetzbar ist. Der fängt Interceptions, der kreiert Fumbles. ich mache jetzt keine Diskussion auf, wer der bessere Edge-Defender ist. Nein, das werde ich nicht tun. Aber ich glaube einfach über den Druck, dass, also über den Druck und dann glaube ich nicht, dass die Patriots, also es tut mir echt leid, aber ich glaube nicht, dass da so viel bei rumkommen wird. Also ich hoffe es auch vor allen Dingen. Meistens bestrafen mich die Steelers dann Lügen und dann auf einmal explodieren die Gegner dann immer. Auch wenn irgendein gegnerisches Team, also Vertreter von dem gegnerischen Team zu uns kommen und sagen, boah, unsere O-Line ist echt nicht so gut. Und dann in dem Spiel komischerweise spielen die Lights out. Das ist irgendwie immer total witzig. Keine Ahnung.
Na, das wird mich bei uns aber auch tatsächlich wundern. Also ich denke, das ist auch mit eine der größten Schwächen bei uns. Gut, okay, die Offense hat nur Schwächen, ja, das muss man nochmal festhalten. Es gibt Gründe, warum wir erst 2 Siege geholt haben diese Saison und wie wir die beiden geschafft haben, das steht nochmal auf einem anderen Papier, vor allem gegen die Bills. Aber ich glaube, wenn ihr da mit diesem Duo oder generell mit dieser Front kommt, da wird Seppi um sein Leben rennen und da wird unsere löchrige O-Line mit Sicherheit alle Hände voll zu tun haben.
Ich meine, du hast Interior dann noch Cam Hayward, der auch immer gut Druck erzeugen kann mit Bänden. Also wenn da über die Mitte und also ich könnte mir das schon vorstellen, dass das sehr, dass am Ende da mehr Minus-Pass-Yards stehen als Plus.
Nein, Gott. Das hoffen wir jetzt mal nicht.
Das war eine sehr bold
Prediction. For the sake of the game, ja.
Darauf werde ich am Donnerstagabend zurückkommen, das sage ich dir aber jetzt schon.
Wir haben tatsächlich bei uns im Podcast immer so eine Kategorie mit Bold Predictions. Also jeder, auch der Gegner, darf dann eine Bold Prediction zum Spiel abgeben. Ich hatte mir dann tatsächlich überlegt, sowas zu nehmen, aber das ist schon sehr, sehr herablassend. Also ich nehme es auch wieder zurück.
Da bin ich mal gespannt, was ihr morgen bei eurer Aufnahme für eine Bold Prediction noch raushaut. Ja, aber ja, das lassen wir an dieser Stelle so stehen. Gehen auch in die letzte Kategorie. Wir wollen noch gern die Tipps zum Spiel abgeben. Sascha, du als unser Gast, was denkst du, wie geht dieses Spiel aus?
Oh, ich wusste ja die ganze Zeit, dass diese Frage kommen wird. Ne? Mhm. Aber ich bin mir echt super unschlüssig. Ich könnte mir so ein 9-6 vorstellen oder sowas. Oder ich glaube tatsächlich, ich bleibe dabei. 9-6. Ich sage, das Spiel geht 9-6 aus.
9-6 bedeutet in dem Fall 5 Field Goals?
Ja.
Okay.
Ja. Ich glaube nicht, dass ein Touchdown da stand jetzt. Ist auch ein bisschen Galgenhumor mit dabei, muss ich fairerweise gestehen. Aber ich kann mir irgendwie, sehe ich kein Szenario, in dem einer von den offensiven Units im Moment einen Touchdown irgendwie hinlegt. Gut,
ein Sieg ist ein Sieg, ja.
Absolut.
Den würdest du auf jeden Fall mitnehmen, glaube ich. Und wir würden auf jeden Fall als Fans auch die Niederlage mitnehmen, Stand heute.
Ja, ist das würde mich tatsächlich interessieren. Sorry, wenn ich ganz kurz in diese Prediction kurz mal reinkretsche. Aber ist das jetzt so, dass man sich denkt, boah, lass uns lieber für eine Draft-Position spielen, anstatt wir jetzt irgendwie noch 2, 3 Siege holen. Was bringt dir das am Ende des Tages?
Definitiv. Also als Fans safe. Natürlich würdest du trotzdem noch gerne ein cooles Spiel sehen. Man freut sich immer über einen Sieg grundsätzlich. Ja. Aber ich denke, 90% der Fanbase sind so weit, dass sie sagen so, ey, komm, Saison ist eh abgehakt. Wir nehmen gern Pick Nummer 2 mit. Vielleicht machen uns die Panthers noch einen Gefallen. Wir kriegen sogar den ersten. Das schauen wir mal. Nichtsdestotrotz, und das sagen wir hier Woche für Woche, es muss keiner da draußen denken, dass ein Team absichtlich verliert. Ja, also auch ein Bill Belichick und Co., da wird keiner mit Absicht ein Spiel verlieren. Munkelt man zumindest, ja, davon würde ich zumindest nicht ausgehen. Deshalb in der Fanszene auf jeden Fall abgehakt das Ding und gern den Pick. Ja.
Also gerade was das Tanking betrifft, muss man ja auch einfach bedenken, die Jungs spielen ja auch um Verträge. Das ist ja nicht einfach die.
Genau, das ist der Punkt. Ja. Da spielt jeder um seine eigene Karriere. Ja, das könnte das letzte Spiel sein, was du spielst und dann.
Ja.
Okay, Justin, dein Tipp.
Sascha hat mir mit 9-6 meinen Tipp weggeholt.
Entschuldigung.
aber ich muss sagen, ich habe jetzt sehr, sehr viel schlecht von dem offensiven System geredet, von den Steelers. Ich habe Trubisky kritisiert. Also ich bin mir zu 100% sicher, Trubisky wird einen Touchdown werfen. Das ist meine Bold Prediction. Und ich sehe es leider auch noch dazu, dass wir einen gewissen TJ Watt bei uns in der Endzone begrüßen dürfen. Ich gehe davon aus, das wird ein 14-6 für die Steelers. Also ein defensiver Touchdown, ein offensiver Touchdown. Und wir werden durch unsere Defense irgendwie zweimal in Field-Goal-Range kommen und was versuchen können. Und dann 14-6, mein Tipp.
Okay, also ich habe tatsächlich ein 14-10 für die Steelers. ob unser Touchdown in dem Fall ein Pick 6 ist durch Dagger oder ob es tatsächlich die Offense schafft, das sehen wir dann am Donnerstag. Sehr gut, dann sind wir soweit auch durch. Sascha, vielen Dank an der Stelle nochmal, dass du hier mit am Start warst als Gast. Dafür leihen wir euch dann auch gerne morgen den Frank aus. Sascha, aber jetzt zum Ende hast du noch letzte Worte, die du gerne an unsere Zuhörer richten möchtest.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, das ist nicht das letzte Mal. Wir werden ja wahrscheinlich noch öfter gegeneinander spielen in den kommenden Jahren.
Spätestens alle 3 Jahre immer, ne?
Genau, richtig. und ja, ich finde es immer sehr angenehm. Ich finde auch, ganz ehrlich, ich finde es immer cool, wie respektvoll man miteinander umgeht, obwohl man Fan unterschiedlicher Mannschaften ist. Aber das finde ich bei dieser Podcast-Reihe gerade echt sehr, sehr angenehm, dass da so niemand dabei ist, wo du so das Gefühl hast, boah, nee, mit dem möchte ich mich eigentlich nie wieder unterhalten. Und ich hoffe, den Eindruck habe ich hier auch nicht vermittelt.
Nein. Schreib's in die Kommentare. Nee, Sascha, sind wir voll bei dir. Ja, das ist ja, zumindest in der Football-Deutschland-Podcast-Bubble ist das wirklich sehr angenehm von Team zu Team. Da haben wir auch soweit keine negativen Erlebnisse die letzten 2 Jahre gehabt.
Sascha, wenn wir jetzt doch, also wenn wir noch mehr Zeit gehabt hätten, hätte ich mit dir auch jetzt gerne das 49ers-Thema aufgerollt.
Gerne. Ich kann euch gerne noch einen Room hier aufmachen bei Riverside. Ja, da könnt ihr da noch mal ein bisschen schnacken. Okay, an euch da draußen, euch eine gute kurze Woche bis zum Spiel. Wie gesagt, das ist dann die erste und letzte Folge natürlich für diese Woche, da wir Recap und Preview in einem haben. Genießt das Spiel, falls ihr es live schaut. Genießt das Spiel, falls ihr die Highlights schaut. Mal gucken, was bei rumkommt. Die Tipps von uns sehen jetzt nicht nach einem atemberaubenden Spiel aus, aber lassen wir uns überraschen. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Ciao, ciao.
Ciao.